Ja, genau das ist das Thema. Es fängt hier gleich schon an. Aber bevor ihr euch zu viele Gedanken dazu macht, möchte ich euch einladen, ein bisschen mit mir mitzugehen. Stellt euch einfach mal Folgendes vor. Vom Alter gebeugt geht ein Mann die Straße entlang, die man die Königsstraße nennt. Und sein Blick gleitet über die Gebäude links und rechts von ihm. Wie sehr sich doch alles verändert hat. Er kann sich noch genau erinnern, wie es hier ausgesehen hat, als er aus der Gefangenschaft zurückkam. Kaum ein Haus blieb unversehrt. Der Krieg hatte alles zerstört. Fast alles. Es war schrecklich, aber eigentlich, rückblickend gesehen, war es unausweichlich. Sie hatten als Volk nicht reagiert. Sie haben die Ungerechtigkeit nicht gehindert, ihre Verbrechen zu begehen. Und das war nun der Lohn dafür. Und diejenigen, die hier in den Ruinen zurückgelassen wurden, die haben versucht, hier über die Runden zu kommen. Mehr schlecht als recht. Es war schwer, sich nach so langer Zeit wieder anzunähern, nach all dem Leid. Aber als sie zurückkamen, da packte sie Hoffnung auf eine bessere Zeit. Sie haben angepackt. Und jetzt stehen sie hier, diese Häuser, diese prachtvolle Straße. Und sein Blick füllt sich mit Stolz. Doch sein Stolz schlägt in Resignation um, als er ein paar junge Leute im Schatten eines Hauseinganges sieht. Und er denkt sich, diese Kinder wissen doch gar nicht, welches Glück sie hatten, was ihnen alles geschenkt wurde. Vielleicht liegt es ja daran, dass jetzt alles wieder den Bach runtergeht. Damals war der Fokus klar. Nie wieder sollte das geschehen. Gott sollte im Mittelpunkt unserer Gesellschaft, unseres Volkes stehen. Als sie damals wieder nach Jerusalem zurückgekehrt waren, hatten sie gehofft, diese Stadt, ja diesen Tempel wieder aufzubauen. Und dann ist dieses Friedensreich Gottes zum Greifen nah. Dass dann vielleicht der ersehnte Messias endlich kommt. Aber nichts ist passiert. Jerusalem steht, der Tempel steht und die Euphorie ist verflogen. Die Resignation schlägt in Zorn um und man hört dann öfter so Sätze wie, wie soll man mit einer solchen Generation, die nichts ernst nimmt, ein gottgefälliges Volk sein? Wie soll das gehen? Alle warten auf den Messias und sein Friedensreich. Und stattdessen gibt es Probleme, Entfremdung. Und in diese Situation, als das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurückkam, schickt Gott einen Boten. Auf Hebräisch, Malachi. Und der hilft diesem Volk, das darauf wartet, dass der Messias kommt und nicht weiß, was hier falsch läuft, seine Perspektive. In einem kurzen Buch lesen wir das in der Bibel und es gipfelt in einer Vision von einem Tag des Herrn. Es ist kein sehr schöner Tag, wie er da beschrieben ist. Es ist ein Tag des Gerichts, was im Ende gut ist, aber es ist auch furchterregend. Und schrecklich. Und Malachi, ja, legt da den Finger auf die Wunde im Auftrag Gottes. Und wir lesen da im dritten Kapitel, im letzten Kapitel dieses Buches, auch der letzte der Propheten. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir denn umkehren? Und er erzählt da noch ein bisschen mehr, aber wir gehen rüber zu dem Vers 22. Da sagt er, fasst er nochmal alles zusammen und sagt, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe und die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, Elia, wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Komplette Vernichtung stellt Gott hier in Aussicht. Aber er sagt, er will es nicht tun. Er will nicht die komplette Auslöschung des Volkes Israel. Aber er sieht auch, dass es diesen Menschen so schwer fällt. Dass es ihnen als Volk nicht möglich ist. Nicht so ohne weiteres. Und deswegen sagt er, ich will euch vorbereiten. Ich will euch jemanden schicken. Ich will euch jemand, der wie Elia ist, schicken. Und der wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ich finde es so spannend, diese Stelle. Davor geht es ganz stark um die Befolgung der Ordnungen, auch des Tempelkults und verschiedenen Stellen. Aber hier gipfelt das Ganze. Damit endet das ganze Buch Maleachi, endet es damit, dass Gott hier diesem Volk eine Vision gibt und sagt, Leute, es ist doch so sichtbar, dass ihr meine Satzungen nicht befolgt. Denn es wird hier etwas sehr deutlich. Hier gibt es einen Konflikt, einen Riss, der durch euer ganzes Volk geht. Und zwar durch jede Familie. Einen Riss durch die Generation. Die Väter und die Kinder, die Eltern und die Kinder, die Herzen sind nicht mehr zugewandt, sie sind voneinander abgewandt. Und das ist doch schon Ausdruck genug, dass hier nicht der Shalom, der Friede des Herrn herrscht. Und so seid ihr nicht bereit für den Tag des Herrn. Und deswegen schicke ich euch Elia, um euch vorzubereiten. Ich will euch helfen. Und das finde ich ganz interessant. Damit der Messias kommen kann, braucht es eine Zuwendung. In einem Volk zueinander, die Väter zu den Kindern, aber auch die Kinder zu den Vätern. Wow, es ist mutig von mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so klug war, mit so einem Gerichtswort gleich mal einzusteigen. Aber es, finde ich, macht etwas deutlich, nämlich eigentlich sind wir in einer sehr ähnlichen Situation. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich so durch die Presse gehe und lese, was mir so gerade, so wie ich immer so schön sage, in meinen YouTube-Feed so reingespült wird, ja, so ein großer Prozentsatz der Videos und Dinge, die mir so da entgegenschnallen, haben das Wort Generation, Gen Z und, haben das so im Titel. Also das scheint ein Thema zu sein, das viele beschäftigt. Wenn man einen Smalltalk anfangen möchte, man muss nur kurz mal Generation oder Gen Z in den Raum werfen und schon hat man Gesprächsthema. Das war vor 5 Jahren noch nicht so. Ja, also es ist ein Thema, das uns wirklich bewegt und auch, dass Andreas mich eingeladen hat und gesagt hat, Samuel, komm mal her und mach mal was zum Thema Vielfalt der Generationen. Ja, aber eigentlich ist es doch ein altes Phänomen. Ein altes Phänomen, das schon in der Bibel zeigt, hey, das ist wichtig, das ist auch Gott wichtig und das ist auch was ganz Urmenschliches. Weil jeder erlebt ja in seinen prägendsten Lebensphasen, so in den jungen Jahren, erlebt die Welt anders als alle, die davor waren und alle, die danach kamen. Und das verbindet die Menschen untereinander, die das Ähnliches erlebt haben. Und somit sorgt es dafür, dieser Effekt, dass es in einer Kultur plötzlich Kulturen in einer Kultur gibt, die einfach mit derselben Lebenserfahrung, mit demselben, ja, sag jetzt mal, in welchem Geist man so aufgewachsen ist, wie das einen geprägt hat. Aber das sorgt auch dafür, dass diese Kulturen in einer Kultur dafür sorgen, dass, hier sind so ein paar dieser Generation, wie wir sie heute nennen, mal aufgelistet, dass es da Fremdheit gibt, dass es Vorwürfe gibt, dass es einen Kampf um Ressourcen gibt, um politische Macht, um Einfluss, dass es diesen Streit gibt und schon immer gab, das ist uns klar. Und das glaube ich auch, dass es das hier in diesem CVM gibt. Also vor allem Kulturen innerhalb dieser CVM-Kultur. Aber irgendwie scheint es doch was Neues zu sein. Wie gesagt, vor 5 Jahren waren es das auch allen irgendwie bewusst. Und die Forschung über diese Betrachtung der Generationen ist schon 100 Jahre alt. Seit 100 Jahren wird darüber geforscht, wie die Generationen sich zueinander verhalten und wie das funktioniert. Aber irgendwie scheint es doch nochmal eine neue Dringlichkeit zu geben, eine neue Herausforderung, weswegen wir uns das auch mal schon mal anschauen. Und deswegen will ich euch ein bisschen herausfordern erstmal, und zwar, dass ihr euch mal kurz umschaut. Ja? Schaut euch mal so um, die Reihen nach hinten und rechts, nach vorne. Und schaut mal, wo ihr vielleicht Menschen findet, die in einer anderen Lebensphase sind als du selbst. Ja, vielleicht so 15 Jahre älter, jünger, vielleicht auch deutlich mehr oder jünger, weniger. Ja, schaut euch mal ein bisschen um. Und jetzt, meine Freiwilligen wissen das schon, ich zwinge euch jetzt kurz dazu, zu einem Austausch. Ja. Und zwar möchte ich, dass ihr euch einfach mal über folgende Dinge austauscht. Wie alt warst du, als 1989 die Berliner Mauer fiel? Und wie alt warst du beim Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001? Ja? Nächste Frage, welche Lieder hast du als Kind bzw. in deiner Jugend gehört? Man könnte auch noch sagen, über welches Gerät hast du das gehört? Ja? Ist auch ganz spannend. Wann gab es zum ersten Mal in deinem Haushalt einen Computer? Und welcher Alarm wurde in deiner Schule geprobt? Während deiner Schulzeit, was wurde da geprobt? Oder welchen Alarm hast du auch mal erlebt? Ist auch ganz spannend, ja? Den Ernstfall. Und welche Themen hast du mit anderen Jugendlichen in deinem Alter diskutiert? Was waren so die brisanten Themen? Ich bitte euch jetzt, steht einfach mal auf und geht zu einer Person, die nicht in deiner Generation ist. So 15 Jahre drüber, drunter, Minimum. Ja? Steht mal auf und unterhaltet euch darüber. Und ich hole euch mit einem Lied zurück. Dürft ihr euch gerne wieder setzen, eure Gespräche langsam einstellen. Jetzt bin ich gespannt. Ob jemand das Lied erkannt hat, mit dem ich euch zurückgeholt habe. Ich bin gespannt, ob jemand hier aus der Stuttgarter Region dieses Lied erkannt hat, das so im Hintergrund lief, um euch wieder zurückzuholen. Hat es jemand erkannt? Nein? Okay. Ihr werdet es vielleicht gleich nochmal erkennen. Aber ich habe gedacht, das ist auch eine gute Gelegenheit, mich nochmal ein bisschen vorzustellen. Ja, ich bin 1985 geboren. Ja, und deswegen, als die Berliner Mauer fiel, war ich 4 Jahre alt. Ja, das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, die Freude meiner Eltern, als sie Tagesthemen geguckt haben. Das war für mich völlig absurd. Warum freuen die sich, wenn sie Nachrichten schauen? Und ich konnte das nicht so ganz begreifen, aber es war der Tag, wo die Berliner Mauer gefallen ist und plötzlich alle vor dem Fernseher saßen und gejubelt haben. Das hat sich mir eingeprägt. Viel weiß ich nicht mehr als sonst, als ich 4 war. Aber den ersten Computer gab es in unserem Haushalt ungefähr ein Jahr später. Es war ein Commodore 64. So sah das Ding aus. Ja. Meinen ersten eigenen Computer hatte ich mit Windows 95. 1997 war das. Also das so meine Sache. Und so dann als Teenager, als ich so ein bisschen, ich bin christlich aufgewachsen, das heißt meine Subkultur war schon christlich und habe mich dann schön abgegrenzt von den anderen, ja, war so ein bisschen auf meinem Individualismus-Trip. Und was ich dabei gehört habe, war, naja, ich habe DJ Bobo sehr gerne gehört damals, ja, aber noch besser war es, als es dann plötzlich Normal Generation gab. Eine Band hier auch, die im Stuttgarter Raum viel gerockt hat damals, sogar beim ESC mitgemacht hat und den 3. Platz gemacht hat bei der Vorauswahl für Deutschland, wer zum Eurovision Song Contest fahren darf. Und genau das Lied habt ihr jetzt auch gerade gehört. Normal Generation, so hießen die. You and Me, meine Güte, habe ich als junger Hüpfer, so 12 Jahre alt war ich da vielleicht, dazu getanzt. Und wie halt damals war, Eurodance, ja, das war meine Zeit. Und jetzt wisst ihr auch, zu welcher Generation ich gehöre. Nämlich zur Generation Y oder Y, Generation Y. Aber finde ich schon mal ganz interessant. Ist ein bisschen die Band, der Bandname ist auf einer Teenie-Freizeit entstanden. Ja, sie waren so die Band für die Jugendarbeit, für die Teenie-Freizeit. Und dann haben sie gesagt, wir wollen eigentlich unsere Band nennen. Und sie haben gesagt, Normal Generation, aber mit Fragezeichen. Weil wir sind eine normale Generation, aber sind wir es wirklich? Was macht es eigentlich aus? Und so weiter, ja. Und das finde ich schon interessant, wie sich da vielleicht der Kreis schließt. Wann ist eine Generation eigentlich normal? Ja. Eine große Frage und naja, darüber gibt es dann recht viel Forschung und ich lade euch ein, wenn ihr euch mal damit ein bisschen mehr beschäftigen wollt, das nächste, was jetzt so kommt, ist eine kleine Übersicht über verschiedene Generationen, was die so geprägt hat und ihr findet diese Auflistung aber noch viele gute Infos, um euch mal so ein bisschen, noch ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, auf einem Artikel von Mr. Jugendarbeit. Das ist so eine Seite für die Jugendarbeit, viele kennen das vielleicht hier auch schon. Und ganz neumodisch habe ich schon einen QR-Code gleich mit eingepackt, hier das Ganze. Aber ihr seht schon, es gibt eine Generation, wie sie heißt, wann die so geboren sind. Da könnt ihr jetzt aufmerksam mitverfolgen, wann ihr dran seid, ob ihr so zwischen den Welten Generationen seid oder so richtig mittendrin. Dann, welche Ereignisse sehr prägend waren für diese Generation in diesen wichtigen Lebensphasen und welche Merkmale die haben. Und wir fangen mal an. Es gab natürlich schon vorher die Generation der Nachkriegszeit, aber wir steigen ein bisschen später ein mit den sogenannten Babyboomern. Als plötzlich so richtig die Geburtenjahrgänge so gestiegen sind, Albert sagt schon, hier bin ich, ja? Geburtsjahrgänge 46 bis 64, sagt man so. Und da kann man gleich mal so sich ein bisschen outen. Wer gehört denn da so dazu? Einfach mal so ein bisschen die Arme hoch. Okay, da so im starken Mittelblock vertreten, sehr gut. Und man merkt schon, da gab es eine ganz große, da ganz groß merkt man hier, da gab es so Love and Peace Festival, Wirtschaftswunder, 68er, Studentenbewegung und dann die christliche Gegenentwurf der christlichen 68er, die sich dann wieder abgegrenzt haben von den 68ern. Da gehörten meine Eltern dazu, das ist so mein Background, ja. Aber da merkt man dann, da war das dann natürlich aus dem Verbrechen der NS-Zeit eine große Ablehnung, Autoritäten auch in Frage stellen, einen kulturellen Wandel zu protestieren und davor zu gehen, vorzupreschen, eben auch sozusagen Emanzipation, Frauen auch gleichberechtigt einen Platz zu geben, dass Frauen auch in Arbeit kommen. Das waren so große Themen in dieser Zeit. Und dann die Nachfolgegeneration, so ab 1965 bis 1980, so ist die Generation meiner älteren Geschwister, ja, die sind so in der Phase geboren, da waren eher solche Sachen wie eben der Fall der Berliner Mauer. Da hat man das plötzlich dann ganz stark wahrgenommen, wie dieses Vorher, Nachher. Die Anti-Baby-Pille kam auf den Markt, AIDS war ein großes Thema. Sie sind geboren 1980 und waren dann 9 Jahre, als die gefallen ist sozusagen. Und damit waren die ja schon sozusagen in einem, die haben schon ein Bewusstsein, wie es davor war und haben das ganz aktiv miterlebt. Das war quasi die Letzten. Aber ab dann wurde es dann auch nicht mehr so relevant, ja, für die, die danach kamen. Ich 85, für mich war das ja eine Kindheitserinnerung. Aber ich bin auch schon immer, bin ich aufgewachsen in einem vereinten Deutschland, ja. Aber man merkt plötzlich, daraus ergibt sich was ganz anderes, weil plötzlich ist da der Kalte Krieg, der dann so wie das Ende des Kalten Krieges, das waren so die prägenden Ereignisse in der Zeit. Und man merkt hier, ja, es ist ein bisschen eine andere Generation als vorher. Individualismus ist ganz stark im Vordergrund. Es geht um, sich seinen Platz im Leben zu erarbeiten. In Deutschland hat man gesagt Generation Golf. Ja, warum? Es ging darum, das erste eigene Auto, sich hart zu verdienen, aber damit auch Freiheit zu haben, überall hinfahren zu können. Also das war so ein bisschen der Spirit damals, oder? Genau. Aber es ging eben auch darum, wie können wir denn nicht nur für unser Leben sozusagen uns kaputt arbeiten? Wie schaffen wir denn eine Work-Life-Balance? Wie kriegen wir das hin? Und gleichzeitig war es aber auch eine schwere Zeit. Man hat hohe Schulden gemacht, Ehen sind auseinandergebrochen, die vorher irgendwie eine gewisse Stabilität hatten, weil man zusammen blieb. Der Wert war jetzt so ein bisschen nicht mehr da und es gab mehr Scheidungen. Und die nächste Generation war dann sozusagen die, im USA würde man sagen die Millennials, im westlichen Europa würde man eher sagen Gen Y, die Generation Y, die auch tatsächlich dieses Y so gut gepasst hat, weil sie alles hinterfragt haben. Das ist so meine Generation, Geburtenjahrgänge 1981, aber vorher frage ich noch, wer gehört denn zur Generation X? Einfach mal so die Hände hoch. Okay, ja, das ist ähnlich stark vertreten wie vorhin. Und jetzt Generation Y, so meine Zeit. Oh, okay, auch stark vertreten, wunderbar. Und wir merken, ja, da ist plötzlich der 11. September das Prägende. Aber auch die Finanzkrise 2008, ja. Und natürlich Mobilfunk, ja. Smartphones, erstmal Handys, dann Smartphones. Computer war schon irgendwie seit Kindesbeinen da. Eine kleine technische Revolution. Und gleichzeitig auch so was, die konsequente Weiterführung der Werte vorher. eine Ablehnung von Labeling und von Institutionen. Autoritäten haben erstmal gar keine Erlaubnis und gleichzeitig eine größere Identifikation mit LGBTQ, Leben zu Hause, ja, also zu Hause leben bis in die 40er, weil man noch so lange studiert hat und solche Geschichten. Das ist jetzt keine Seltenheit in dieser Generation. Und dann die Generation Z, gefolgt von der Generation Alpha, die kommt dann danach, das sind die unter 12-Jährigen, sind jetzt hier die von 1997 bis 2012. Wer gehört denn da dazu? Genau, das ist der gerade aktuell stärkste Teil heute hier. Ja, aber alle sonst gut vertreten, sehr, sehr gut. Genau, gibt es jemanden, der noch älter ist als die Babyboomer, in einem noch älteren Jahrgang ist? Ja, herzlich willkommen, richtig, richtig schön, fantastisch. Gibt es denn auch welche unter die Generation Alpha, von Jahrgang unter 2012 heute Abend hier? Noch zu früh, nächstes Jahr dann. Okay, alles klar. Aber ihr merkt schon, hier, es liegt natürlich uns ein bisschen auf der Zunge, ja. Was war da prägende Ereignis? Die Covid-19-Pandemie in den prägendsten Jahren, die Diskussion über den Klimawandel. Ich höre gerade jemand von Generation Alpha durchs Babyphone. Sehr schön, sehr schön. Aber vor allem eben auch soziale Medien. Das Internet ist nicht ein Novum, sondern eingebacken in den Alltag. Ja, was für eine völlig andere Welt. Und hier die Merkmale, die Sie hier zugeschrieben bekommen haben. Angst, Fleiß, Unternehmertum, Smartphone-Generation, Diversität, ein großes Thema, Sicherheit und Nachhaltigkeit, aber auch relativistische Moral, LGBTQ-Identifikation. Wir merken, irgendwie, wenn wir das so von oben nach unten durchsehen, diese Kulturen innerhalb der Kultur und trotzdem ist es irgendwie konsequent. Was meine ich damit? Ich will es an einem Satz euch zeigen, den ich ganz spannend finde. Der Satz, du bist was ganz Besonderes. Dieser Satz ist so gut, aber er bedeutet für die Generationen ganz unterschiedliche Dinge. Wenn wir kommen von den Babyboomern, da merken wir, hey ja, Individualismus als Antwort auf den Holocaust. Jedes Leben ist wertvoll und du bist was ganz Besonderes und eine Autorität darf dir niemals sagen, wie du zu sein hast, ob du wertvoll bist oder nicht wertvoll bist. Das ist unsere Reaktion und Antwort auf schlimme Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber für die Gen X war der Individualismus plötzlich auch Geschäftsmodell. Irgendwie, ich muss mir jetzt einen Platz verschaffen in dieser Welt. Ich muss auch dieses, wenn ich was ganz Besonderes bin, ich muss das ja irgendwie auch leben. Ich bin was ganz Besonderes, aber ich muss es leisten, ich muss es tun. Ich muss daraus mir auch was aufbauen. Die Generation Y, meine Generation, hat dann schon wieder eher den Individualismus als Bürde wahrgenommen. Ja, schön, dass man ganze Optionen hat, Multi-Optionsgesellschaft, man kann machen, was man möchte, aber irgendwie ist man damit auch moralisch verpflichtet, was Sinnvolles mit seiner Zeit zu machen, etwas zu bewegen in dieser Welt, etwas gegen den Klimawandel zu tun, etwas, nicht die Arbeit einfach nur für den Broterwerb zu benutzen, sondern wirklich auch was ganz Besonderes zu schaffen. Und Die Gen Z, muss das jetzt heißen, die Generation Z, erleben vielleicht den Individualismus eher als gesellschaftlichen Druck. Du bist was ganz Besonderes und beweise das jeden Tag, durch jeden einzelnen Post, den du auf Social Media machst, dass du was Besonderes bist. Ihr seid alle was ganz Besonderes, aber du musst noch besonderer sein. Kinder in der Schule dürfen jetzt keine Schwäche mehr zeigen, so habe ich den Eindruck. Sondern wenn sie da eine Schwäche haben in der Schule und nicht hinterherkommen, dann dürfen die nicht einfach sitzen bleiben, sondern müssen auf eine hochbegabte Schule gehen. Weil sie was ganz Besonderes sind, weil die Eltern es auch nicht wahrhaben können, dass ihr Kind vielleicht doch nicht was ganz Besonderes ist, sondern mehr Hilfe braucht. Und das ist eine völlig andere Welt. Und der Satz, du bist was ganz Besonderes, kann dann auch wieder zum Fluch werden, sozusagen. Und so erbt quasi eine Generation ein bisschen die Früchte der vorangegangenen Generation im Guten, wie auch im Schlechten. In den Stärken, aber auch in den Herausforderungen. Und dann entsteht manchmal so eine Dynamik, wie wir sie vielleicht jetzt haben, dass wir den Eindruck haben, es gibt hier so jung gegen alt. Ja, ich habe gemerkt, hier fängt was Neues an, als ich Billie Eilish kennengelernt habe. Eine Musikerin, die ich am Anfang erstmal nicht verstanden habe und gedacht habe, warum fahren so viele junge Leute auf sie ab? Warum denken die alle, dass sie so unglaublich authentisch ist? Und das war für mich so ein kleines Merken, ah, hier beginnt was Neues. Vor, glaube ich, so ungefähr 5 Jahren war das auch mit Bad Guy, ihr Lied damals, das mich damals begegnet hat. Aber wir merken, hier gibt's einen Konflikt zwischen den Generationen und vor allem ist dieser Konflikt so stark, weil zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind 4 Generationen auf dem Arbeitsmarkt. 4 Generationen, die Babyboomer bis zur Gen Z, sind alle auf dem Arbeitsmarkt, müssen miteinander arbeiten, sowohl im Geschäft als auch im Reich Gottes. Ja? Und das wirft natürlich einen unglaublichen Spannungsbogen auf. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir das anschauen, wo da die Unterschiede sind, dann merken wir schnell, wo der Konflikt vielleicht liegen kann. Die Älteren denken analog, praktisch, Papier, Mechanik, Benzin, ja, analog. Jüngere denken digital, schnelllebig, schnell erstellt, schnell wieder vergessen, Aufmerksamkeit als Ressource, etc. Ältere wollen ihre Ziele umgesetzt sehen. Aber dafür braucht man natürlich Leute, die mitarbeiten. Jüngere wollen, dass die Älteren etwas bewegen. Dass sie gerade biegen, was sie verbrochen haben. Ja? Dass da was passiert. Ältere wollen tendenziell, also jetzt natürlich etwas überspitzt formuliert, Ältere wollen sich nach Jahren der Arbeit zurückziehen. Den Staffelstab weitergeben, es in gute Hände weitergeben. Jüngere wollen ein gutes Einkommen, ohne Stress. Sie wollen gut versorgt sein, aber sich nicht überarbeiten. Genau das Gleiche, was die Älteren eigentlich auch wollen, aber sie haben halt schon gearbeitet. Die Älteren fühlen sich von der Digitalisierung überfordert. Ja, wisst ihr was, die Jüngeren auch, aber die fühlen sich auch vom Leben überfordert, weil es so unglaublich kompliziert geworden ist, das Leben. Und sie eben nicht die große Lebenserfahrung haben im Sinne von, das geht vorüber oder da gibt's noch Hoffnung oder ich habe schon so viele Probleme gelöst, das werde ich auch noch lösen. Diese Erfahrung fehlt ihnen ja noch. Und damit ergibt sich aber ein Konflikt, weil irgendwie haben sie einen gegenseitigen Anspruch, die Älteren gegen die Jüngeren und die Jüngeren gegen die Älteren. Ihr müsst diese blöde Situation, wie sie gerade ist, ändern. Es ist eure Verantwortung. Die Älteren sagen das den Jüngeren, die Jüngeren sagen das den Älteren. Und so gibt's einen Konflikt. Aber es gibt keinen echten Streit, weil Streit würde bedeuten, man hat die gleichen Werte und ringt um die beste Lösung. Aber hier gelingt die Kommunikation gar nicht so richtig, weil das Denken so weit voneinander entfernt ist. Ein bisschen wie damals bei Maleachi, dass die Herzen der Väter nicht den Kindern zugewandt ist und die Herzen der Kinder nicht den Vätern zugewandt ist. Aber ist das denn tatsächlich so? Ich bin hier heute da, um ein bisschen um Versöhnung zu bewerben. Denn eines müssen wir uns klar machen bei diesen ganzen Betrachtungen der Generationen. In jungen Generationen konzentrieren sich die Themen unserer Gesellschaft. Das, was uns alle beschäftigt. Das Leben ist zu kompliziert und wir wollen uns nicht überarbeiten. Wir wollen mehr Lebensqualität. Das konzentriert sich in der jungen Generation sozusagen ganz sichtbar. Das beschäftigt uns alle, aber die junge Generation, für die ist das in ihren prägenden Jahren der Wind der Zeit. Das ist das, was sie kennen, was sie ausmacht und womit sie sich rumschlagen müssen. Aber letztendlich haben wir als Gesamtgesellschaft genau diese Themen. Auch wenn die Älteren mehr Lebenserfahrung haben. Die Ideale der Vorgänger sind die Herausforderungen der Nachfolger. Ihr merkt es bei dem Thema zum Beispiel Individualismus. Es ist so gut, dass man Leuten sagen kann, hey, du bist was ganz Besonderes. Aber gleichzeitig braucht man auch doch die Botschaft zu wissen, aber du musst nichts Besonderes sein. Du darfst einfach du sein. Aber du musst auch deinen Platz in der Gesellschaft finden und die Gesellschaft applaudiert dir nicht einfach, wenn du da bist, sondern du darfst dir deinen Platz verschaffen in der Welt Und nicht die Welt muss dir einen Platz schaffen. Das sind so schwierige Themen, die Ideale, die sozusagen meine Eltern gepredigt haben, die ich meinen Kindern predigen werde, sozusagen, das ist eine große Herausforderung, weil alles, was ich ihnen im Guten sage, weil es für mich wichtig war, ist für sie vielleicht eher wieder eine Herausforderung, weil sie in einer anderen Welt leben. Und da merken wir, unsere Antworten oder die Antworten, jetzt zähle ich mich zu den Älteren, ja, dabei bin ich so ein bisschen mittendrin eigentlich, ja, aber die Antworten, das merke ich jetzt aus meiner Perspektive als Referent für Freiwillige, die jünger sind als ich, aber die Antworten der Vorgänger sind meistens unpassend für die Probleme der Nachfolger. Und das muss man sich bewusst machen. Das, was mir in meiner Biografie so unglaublich geholfen hat, meinen Weg zu finden, ist wertvoll für meine Zeit, für meine Generation. Aber es ist frustrierend, wie wenig jüngere Menschen mit dieser Antwort anfangen können, weil sie andere Fragen und andere Probleme haben. Und dafür brauchen wir, ja, vielleicht kein Gegeneinander, sondern eher ein Füreinander. Und deswegen möchte ich euch jetzt ein bisschen, alle, die nicht die Gen Z sind, ein bisschen bewerben, weil man so viel Schlechtes hört gegenüber der Gen Z. Sie sei faul, sie kann ihr Leben nicht gestalten. Und das stimmt nicht, das glaube ich auch nicht. Aber wir müssen uns bewusst machen, wir alle haben alle, über diese Generation, alle, die hier sitzen, wir haben die gleiche Berufung von Gott. Wir haben die gleiche Berufung zur Nachfolge, gleiche Berufung, Ebenbild zu sein. Aber wir sind in unterschiedlichen Situationen. Obwohl wir die gleiche Zeit miteinander teilen, leben wir in unterschiedlichen Situationen. Und das sorgt dafür, dass jede Generation Stärken hat. Das heißt, nachher, wenn ihr euch nochmal unterhaltet, könnt ihr auch sagen, welche Stärke nimmst du in deiner Generation wahr? Und ich will euch ein paar mitgeben, die ich wahrnehme in der Generation Z. Sie sind unglaublich beziehungsorientiert. Das ist wirklich was. Menschen in den Blick nehmen, das liegt ihnen nahe. Und für die Jugendarbeit, das ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Deswegen, CVJM, immer mit Gen Z. Sie sind empathisch, sie sind auch pragmatisch. Und manche würden jetzt sagen, ja, sie wissen ja gar nicht, wie sie einen Putzeimer halten. Nein, das meine ich damit nicht. Sondern, verzeiht den Seitenhieb, gell? Sondern, sie wollen rausfinden, was funktioniert und das beibehalten. Sie gehen manchmal den sehr geraden Weg und manchmal ist das eben der leichteste Weg. Der einfachste Weg. Und das ist in ihrer Lebenswelt vielleicht ein anderer, als der zu wissen, wie man putzt, zum Beispiel. Sie haben eine hohe Motivation. Sie haben eine Abneigung gegen Überscheinheiligkeit und ein Streben nach Glaubwürdigkeit. Den Wink habe ich verstanden. Aber ihr müsst noch ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist wichtig. Es geht um euch. Sehr gut. Aber gleichzeitig haben diese Generation, die hier vorne sitzt, auch unglaubliche Herausforderungen. Sie werden in der Zeit groß mit politischer Instabilität, einer wirtschaftlichen Instabilität, das Neuland Social Media, eine Welt, die erfunden wurde, für die niemand Regeln gefunden hat bisher. Für die wird es schwierig. Und genauso für Pornografie. Ich kann nicht durch alles durchgehen, aber es gibt eine Diskrepanz, dass viele Menschen in dieser Zeitspanne sowohl Verwöhnung als auch gleichzeitig Vernachlässigung erfahren haben in ihrer Familie. Eine Orientierung in einer postfaktischen Gesellschaft ist unglaublich schwierig, wenn man nicht weiß, was ist Wahrheit, Wahrheit ist subjektiv und wie kann man miteinander einen Konsens finden. Und genauso geht es auch mit der Identität, in fluiden Definitionen sich da zu finden. Und das führt zu einer Mental Health Crisis. Psychische Gesundheit ist ein großes Thema. Covid-19 war in einer prägenden Lebensphase. Der Schamdruck ist immens. Eine App namens Be Real sagt vielen Freiwilligen in meinem Alltag, dass sie möglichst geschminkt aufstehen müssen und möglichst immer alles still fallen und liegen lassen müssen, um das eine Bild machen zu können, das zeigt, dass sie was ganz Besonderes sind. Schönheitsoperationen sind fast schon wieder ein Gruppendruckthema, ähnlich wie in meiner Generation es vielleicht das Rauchen war. Zunahme von Isolation, Depressionen, Angstzuständen und Unglücklichsein. Und Suizid ist weiterhin die häufigste Todesursache unter 15- bis 25-Jährige. Das muss uns ins Nachdenken bringen. Und vor allem, so aufgeklärt diese Generation zu sein scheint, mit psychische Erkrankung Bescheid zu wissen. Ich kenne Freiwillige, die kommen zu mir und sagen mir, welche Diagnose sie haben. Und wenn ich frage, bei welchem Arzt sie sind, sagen sie, das weiß ich über TikTok. Sie wissen recht gut darüber, welches Problem sie haben, aber sie haben keine Lösung dafür. Und das ist das Problem. Jeder Fünfte redet nicht über seine Sorgen, über seine Gefühle. Und 29% beziehen nur ihre Eltern mit ein, wenn sie psychische Probleme haben. Wir haben hier tatsächlich eine Generation, die vor Herausforderungen steht und die alle, die jetzt gerade nicht bei Gen Z gestreckt haben, Unterstützung brauchen. Von allen. Weil, und damit möchte ich, den überspringe ich, Elia ist gekommen. Elia ist gekommen als Johannes der Täufer. Und er wird angekündigt als jemand, der viele von den Kindern Israels zu ihrem Gott zurückführt. Und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um sein zugerüstetes Volk zu machen. Und die Frage ist, wenn Jesus gesagt hat, ich will, dass ihr alle eins seid, ich bete für euch, dass ihr alle eins seid, dann ist es nicht nur eine Herausforderung, ja, seid eins, sondern auch eine Verheißung. Ihr könnt eins sein. Eure Einigkeit ist vollendet, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, also Jesus gesandt hast, und dass du, Vater, sie liebst, wie du mich liebst. Und deswegen ist das die große Herausforderung an euch heute, um zum Schluss zu kommen. Ich möchte euch herausfordern, hätten wir noch mehr Zeit, ich würde mit euch noch mehr in die Tiefe gehen, aber ich möchte euch herausfordern, ganz praktisch, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu den Vätern, dass ihr euch einander zuwendet, in diesen Generationen, die ihr hier seid. Und zwar ganz praktisch. Und zwar an euch Älteren, ja? Und zwar fängt das schon mit Gen Z auch an, für die Gen Alpha. Übernehmt Verantwortung für das, was getan wurde und was nicht getan wurde in eurer Generation. Bittet um Vergebung. Seid authentische Vorbilder. Traut der jungen Generation was zu und ermutigt, was das Zeug hält, und sucht Weisheit, damit ihr das in Liebe weitergeben könnt. Und euch Jüngeren, übernehmt auch Verantwortung für das eigene Leben und für die Gestaltung der Zukunft. Das ist euer Los. Ja? Das kommt als nächstes auf euch zu. Sucht Rat und versucht es umzusetzen. Führt euch, ja, vertraut euch guter Führung an und ehrt Vater und Mutter. Auch in allem, was sie euch vielleicht verwehrt haben oder nicht gut gemacht haben, das, was sie gut getan haben, auch eure geistlichen Väter und Mütter, sie zu ehren, ist eine Herausforderung. Allein darüber könnte man die ganze Predigt halten, gell? Und es gibt auch Dinge, die ihr gemeinsam nur könnt. Nämlich sucht verbindende Werte. Ihr seid in unterschiedlichen Situationen aufgewachsen und habt Unterschiedliches erlebt und trotzdem gibt es Werte, die euch durch die Generation verbinden. Das ist diese Einheit in Christus. Und deswegen sucht die. Und dann, um es mit Paulus zu sagen, liebt einander, hört einander zu, so wie wir es vorhin auch mal ganz praktisch gemacht haben, ermahnt einander in Liebe und dient einander. Und ich weiß, ihr habt Freizeiten vor euch, deswegen seid ihr bereit zu dienen, zu lieben, zuzuhören und es ernst zu nehmen, dass ihr mit Generationen unterwegs seid, die nicht eure Generation ist, die andere Themen hat und andere Antworten braucht. Diese Frage will ich euch mitgeben. Und da ihr dazu befreit seid, und eine Verheißung gibt, übergebe ich an die Band für das nächste Lied.